Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Chris, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank an Helmut Bosch, dass ich hier eingeladen worden bin, einen klinischen Beitrag zum Thema IPF zu leisten. Ich denke mir, wenn man über die Differentialdiagnosen der idiopathischen Lungenfibrosen nachdenkt, ist es sinnvoll, sich über die Klassifikation der interstitiellen Lungenerkrankung wieder neu zu aktualisieren. Sie wissen, es gibt eine Einteilung seit 2002 von ATS und EAS, wo Sie im Wesentlichen vier Blöcke haben, nämlich die interstitiellen Lungenerkrankungen mit bekannten Ursachen, dann ganz rechts den Block der granulatösen Erkrankungen wie Sarkoidose, Berylliose und exogene allergische Alveolitis, rechts unten den Block der seltenen Formen, man könnte auch sagen Orphan Diseases, und in der Mitte der Block der idiopathischen interstitiellen Pneumonien, wobei die IPF mit ca. 55% Anteil die häufigste Erkrankung in dieser Entität ist. Nun, das wird ja schon jetzt neu diskutiert, präsentiert beim IAS-Kongress in Wien über eine neue Klassifikation der idiopathischen interstitiellen Pneumonien. Das ist gerade in Bearbeitung und es erscheint auch sinnvoll aus meinen Augen, nämlich hier zu unterscheiden zwischen chronisch fibrosierenden Erkrankungen, akuten und subakuten Erkrankungen sowie rauchassoziierten Erkrankungen, weil sie ja doch einen komplett verschiedenen Verlauf haben. Nun, was interessiert uns als Kliniker in der Differentialdiagnose der idiopathischen interstitiellen Pneumonien? Neben der Diagnose natürlich die Prognose einer Erkrankung. Dann interessiert uns, können wir eine Erkrankung überhaupt durch Medikamente beeinflussen, sei es Cortison, Immunsuppressiva, Antioxidantien oder andere. Ist es eine Erkrankung, die wir im Rahmen einer Systemerkrankung sehen? Denken Sie an Connective Tissue Diseases. Gibt es eine Möglichkeit der Ursachenvermeidung oder gibt es auch eine Möglichkeit der Exposionsprophylaxe? Denken Sie hier zum Beispiel an eine exogen allergische Alveolitis. Aber letztlich geht es darum, eine IPF nachzuweisen bzw. auszuschließen. Warum? Weil wir wissen, dass die Prognose der IPF im Rahmen der idiopathischen interstitiellen Pneumonien die allerschlechteste Prognose hat. Wenn Sie vergleichen mit einer NSRP zum Beispiel, mit einer Non-Specific Interstitial Pneumonia, so ist eine deutlich schlechtere Prognose zu sehen. Verglichen mit vielen Karzinomen hat die IPF ebenfalls eine äußerst schlechte Prognose. Das heißt, eine fast so schlechte Prognose wie das Lungenkarzinom. Und insofern ist hier eine große Anstrengung zum Unternehmen, diese Prognose in der Zukunft zu verändern. Nun, Sie kennen die IPF-Charakteristika. Es ist eine progrediente interstitielle Lungenerkrankung, die wir medikamentös sehr, sehr schwer beeinflussen können. Sie ist gekennzeichnet dadurch, dass es über die Zeit zu einem allmählichen Funktionsverlust kommt, zu einer radiologischen Verschlechterung. Das werden Sie später wahrscheinlich noch hören. Das heißt, es kommt zu einer Abnahme der Lungenvolumina und die mittlere Überlebenszeit beträgt 2 bis 5 Jahre. Bei einer Pathohistologie solcher Lungen finden wir das Bild einer Usual Interstitial Pneumonia, kurz UIP genannt. Die Klinik ist Ihnen bekannt. Die Patienten sind meistens über 50 Jahre alt. Das heißt, das ist eine Erkrankung, die ältere Patienten betrifft. Sie haben eine progrediente Belastungsdyspnoe. Klinisch finden Sie ein Knisterrasseln. Über die Funktion habe ich schon kurz gesprochen. Es entwickelt sich im Laufe der Erkrankung eine Restriktion sowie eine Belastungshypoxämie. Und manchmal, das heißt in ca. 50%, finden sich Trommelschlägel, Finger- und Urglasnägel, wie Sie hier abgebildet sehen. Erst in Endstadien treten Zeichen eines Chorpulmonale auf. Nun, ich möchte jetzt kurz in der weiteren Folge über die neuen Guidelines ATS, EAS, GAS, ALT berichten, die Anfang des Jahres 2011 prominent publiziert worden sind. Es wurde hier versucht, Evidence-Based Guidelines in der Diagnostik und für das Management der IPF festzulegen. Sie sehen, das Panel war sehr prominent. Ich habe es durchgezählt, es waren 23 Beteiligte, die sich in der Zeit von 1996 bis 2006 ungefähr 6.000 Arbeiten durchgelesen haben, neulich durchgelesen haben und nach einer Great Evidence-Based Methode dann eine Einstufung der Qualität durchgeführt haben, nämlich im Sinne einer Qualität der Evidenz als hoch, mäßig, gering oder sehr gering. Dementsprechend haben Sie dann Empfehlungen ausgesprochen, die mit Ja oder Nein, stark oder schwach beantwortet wurden. Und es ist darauf hinzuweisen, dass diese Empfehlungen auf einer Abstimmungsmehrheit basiert haben. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass hier gewisse Beteiligte dieses Panels auch gewisse persönliche Interessen gehabt haben. Nun, wie wurde in diesem Consensus-Paper die idiopathische pulmonale Fibrose definiert? Das ist jetzt ein Originalzitat. Die idiopathische pulmonale Fibrose ist eine bestimmte Form einer chronischen, progredienten, fibrosierenden, interstitiellen Pneumonie, die prima bei älteren Erwachsenen auftritt, auf die Lunge beschränkt ist und mit dem histopathologischen und oder radiologischen Muster einer UIP einhergeht. Die Diagnose einer IPF erfordert daher den Ausschluss anderer Formen einer interstitiellen Pneumonie, einschließlich anderer idiopathischer interstitiellen Pneumonien und interstitieller Lungenerkrankungen im Zusammenhang mit Umweltbelastungen, Medikamenten und Systemerkrankungen. Es ist weiters erforderlich, das Vorhandensein eines UIP-Musters, eines UIP-Patterns in der HRCT des Thorax bei Patienten, die keine chirurgische Lungenbiopsie haben, und es ist eine bestimmte Histopathologie erforderlich bei Patienten, die sehr wohl eine chirurgische Lungenbiopsie erfahren haben. Nun, bisher war das Standard in der Diagnostik einer IPF eigentlich die chirurgische Lungenbiopsie. Wenn Sie so wollen, war das der Goldstandard. Man weiß aber schon länger, seit mehr als 10 Jahren, dass dieser Goldstandard sehr wohl modifiziert werden konnte durch den klinisch-radiologischen Beitrag. Daher hat man nun in den neuen Guidelines festgelegt, dass der Goldstandard, wenn man so möchte, ist zwar nicht so definiert worden, aber für mich persönlich ist das so, der Goldstandard eigentlich die HRCT des Thorax geworden ist. Und typischerweise findet man bei der IPF ein UIP-Muster, das 4 Merkmale aufweist. Ich denke, Sie werden das später nochmal hören, nämlich eine subpleurale basale Prädominanz, ein retikuläres subpleurales Verschattungsmuster, Honeycombing mit oder ohne Traktionsbronchiektasien und, was wichtig ist, das Fehlen von nicht passenden Merkmalen für eine UIP, also Merkmale, die inconsistent with UIP genannt werden. Das ist jetzt eine Grafik nach Müller-Mank. Die haben das sehr schön grafisch festgestellt. Wir sehen hier die subpleurale Betonung, das basale Honeycombing, die Traktionsbronchiektasien und die Zunahme von kranial nach kaudal. Hier sind ein paar Muster, Sie werden später sicherlich noch mehr sehen. Das wären jetzt typische HRCT-Bilder von Patienten mit einer IPF, radiologisch entsprechend einer UIP. Man hat aber erkannt, bei der Durchsicht dieser Arbeiten der letzten 10 Jahre, dass nicht immer so ein typisches UIP-Pattern vorliegt, und hat dann Unterscheidungen vorgenommen, dass in manchen Fällen ein mögliches, ein possible UIP-Pattern vorliegt, beziehungsweise in vielen Fällen ein inconsistent Pattern with UIP. Das heißt, auf der rechten Seite unter der Spalte inconsistent with sehen Sie sehr viele Erkrankungen, die in die Differentialdiagnosen eingreifen, und wo hier eine klare Abgrenzung von einem klassischen UIP-Pattern auf jeden Fall gegeben ist. A, B, C und D wären jetzt zum Beispiel Beispiele für ein typisches UIP-Pattern, während E und F ein possible UIP-Pattern darstellen würden. Möglicherweise handelt es sich auch hier um radiologische Frühformen einer IPF. Früher gab es Haupt- und Nebenkriterien, die können wir vergessen, die sind jetzt gestorben. Und ich möchte jetzt noch ein paar kurze Worte über die Pathologie sprechen. Das ist jetzt die Ansicht einer IPF-Lunge. Sie können sich vorstellen, dass diese Lunge eine hochgradige Funktionseinschränkung aufweist. Wir haben gesagt, auch in der Histopathologie braucht man ein typisches UIP-Pattern. Das ist ähnlich wie der HRCT, besteht aus 4 Merkmalen, nämlich einer beträchtlichen Fibrosierung mit Aufhebung der Lungenarchitektur und Honeycombing, eine fleckige Verteilung der Fibrose, dann die typischen Fibroblastenfozi, die als pathognomonisch für diese Erkrankung angesehen werden, und das Fehlen von Merkmalen, die eine andere Diagnose favorisieren, zum Beispiel Veränderungen im Sinne von Muscle Bodies, also im Sinne von Granulationskrebspolypen. Wichtig ist zu bemerken, dass eine transbronchiale Lungenbiopsie für eine Histopathologie nicht ausreichend ist, und wenn wir eine Histologie anschreiten, dann müssen wir eine chirurgische Lungenbiopsie durchführen, heutzutage im Wege einer sogenannten videoassistierten thorakoskopischen Lungenbiopsie. Das wären jetzt nur ein paar Beispiele. Sie sehen hier einen typischen Fibroblastenfokus, der also wie gesagt als die Keimzelle der IPF angesehen wird. Sie sehen hier, dass eine sehr heterogene Verteilung der Pathologie vorliegt. Wir haben hier Lungenbezirke, die normal sind, und typisch ist auch die subplurale Verteilung und das Fortschreiten des Prozesses im interlobulären Septum. Das heißt, wir haben eine chronische Fibrose mit Fibroblastenfozie und letztlich eine komplette Aufhebung der Lungenarchitektur. Aber auch für den Pathologen ist die eindeutige Diagnose des URP-Patterns nicht immer möglich. Sie sehen, auch hier wurde unterschieden zwischen einem Probable URP-Pattern, einem Possible URP-Pattern und einem Not URP-Pattern, wobei hier das Not URP-Pattern auf der rechten Seite natürlich nie vereinbar ist mit einer IPF. Wenn Sie hyaline Membran sehen, Zeichen einer organisierenden Pneumonie und Granulome, so kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit diese URP, die IPF ausschließen. Wenn man nun einen Patienten hat, der sowohl eine HRCT als auch eine Surgical Lung Biopsy, also eine chirurgische Lungenbiopsie hat, dann gibt es bestimmte Kombinationen, die uns hier zu der Diagnose zu der klinischen Diagnose einer IPF führen können. Sie sehen, das wird eigentlich schon sehr, sehr kompliziert. Und ich glaube nicht, dass man ohne diese Folie hier wirklich aus dem Gedächtnis zu einem Ergebnis kommen kann. Nun, wie gesagt, was brauchen wir für die Diagnose? Den Ausschluss einer anderen Ursache, ein URP-Muster in der HRCT-Thorax bei Patienten, die keine chirurgische Lungenbiopsie haben, oder wenn sie eine chirurgische Biopsie haben, spezifische Kombinationen von HRCT-Mustern und Histopathologie-Mustern. Wie schon gesagt, die BAL und die transbronchiale Lungenbiopsie werden in diesem Paper nicht mehr empfohlen. Auch hier gibt es natürlich in Europa, in Österreich, in Deutschland große Diskussionen, ob man das durchführen soll oder nicht. Was ganz sicher ist, dass die transbronchiale Lungenbiopsie hier kein Weg zum Ziel sein kann. Wichtig ist die interdisziplinäre Diskussion zwischen Pneumologen, Radiologen und Pathologen. Das heißt, alleine als Pathologe, als Radiologe, als Kliniker wird es nicht möglich sein, eine Diagnose zu stellen. Das ist jetzt ein vorgeschlagener Diagnosealgorithmus, der in diesem Paper publiziert ist. Das heißt, wenn wir einen Patienten haben mit einem suspizierten IPF und er hat einen Grund für seine interstitielle Lungenerkrankung, dann wird man diesen Pfad gehen, dann hat er sicher keine IPF. Wenn das HRCT aber hochgradig suspekt ist, mit anderen Worten alle vier Merkmale einer UOP aufweist, so können wir heutzutage davon ausgehen, dass dieser Patient eine klinische IPF hat und können eigentlich auf alle anderen Schritte verzichten. Wenn die HRCT hier keine eindeutige Aussage machen kann, dann müssen wir doch, wenn möglich, eine chirurgische Lungenbiopsie anstreben, und wenn diese wiederum nicht klar ist, kann nur eine multidisciplinary discussion, also eine interdisziplinäre Diskussion hier zur Diagnose einer IPF führen oder diese eben ausschließen. Nun ein paar Worte zur Therapie und zum Verlauf der IPF. Wie Sie wissen, zeigt die IPF einen ungünstigen Verlauf im Sinne einer Abnahme der Lungenfunktion. Wir wissen, dass es unterschiedliche Phänotypen gibt. In der Regel sind das Slow-Progressive-Patienten. Es gibt aber auch welche, die sehr rasch progredient sind, sehr rasch ihren Lungenvolumen verlieren. Und dann gibt es eine dritte Gruppe von Patienten, die immer wieder Einbrüche haben. Wir nennen das akute Exazerbationen, die ebenfalls prognostisch als ungünstig anzusehen sind. Kurz ein paar Worte zur Therapie. Ich sagte schon, die Therapie ist dürftig, wenn ich das so sagen darf, zumindest bisher. Die Therapiesäulen waren antiinflammatorisch, immunsuppressiv, antifibrotisch und antioxidativ. Das haben wir gemacht ab 2000 in einer Kombination mit Steroiden, Azathioprin und oder Cyclophosphamid. Es wurde dann 2005 die berühmte Iphigenia-Studie publiziert, die mit dem Antioxidans N-Acetylcystein gezeigt hat, dass die Patienten in der Kombination mit N-Acetylcystein eine bessere Prognose haben, das heißt, dass hier die Lungenfunktion besser erhalten bleibt als in der sogenannten Placebo-Gruppe, obwohl die Placebo-Gruppe eigentlich auch eine Therapiegruppe war. Das war auch immer die Kritik an dieser großen Studie. Und was haben die Pneumologen gemacht? Wir haben seit 2005 eigentlich eine Triple-Therapie durchgeführt, das heißt ein Cortison, ein Immunsuppressivum und ein N-Acetylcystein. Das war die bisherige Basis unserer Therapie seit 2005. Nun ist aber im Mai 2012 im New England eine Studie publiziert worden, die sich diese Triple-Therapie genau angeschaut hat, und man hat gesehen, dass die Patientengruppe von dieser Therapie überhaupt nicht profitiert, ganz im Gegenteil, die Mortalität war höher versus Placebo, die Hospitalisierungsraten waren höher versus Placebo und ebenso die Nebenwirkungen. Mit anderen Worten, diese Therapie muss man eigentlich heutzutage seit Publikation dieser Panther-Studie als obsolet ansehen. Nun, das Interessante ist, dass das Komitee keinen Beweis gefunden hat für irgendeine spezifische pharmakologische Therapie für Patienten mit IPF. Das ist natürlich für einen Kliniker, wie ich das bin und wie meine Kollegen das sind, ein furchtbare Message, wenn man das so sagen möchte. Das Einzige, was wirklich als schwach positiv abgeschnitten hat, ist eine neue Substanz, die antifibrotisch wirksam ist, nämlich Pirfenidone. Zu dieser Zeit wurde auch noch die Antikoagulation als mögliche Therapie, wenn auch stark negativ beurteilt, eingeschlossen. Und es hat sich auch gezeigt, zu dieser Zeit war auch nicht die Cortison, Immunsuppressiva und NAC-Therapie, also die TRIP-Therapie als schwach negativ im Empfehlungsgrad drinnen. Allerdings war das noch vor der Publikation der Panther-Studie. Zu den supportiven Therapiemaßnahmen gibt es klare Empfehlungen. Wenn Sauerstofftherapie erforderlich ist, dann sollte man die geben. Wenn Patienten geeignet sind für eine Lungentransplantation, dann sollte man das durchführen. Und alle anderen Dinge wie mechanische Beatmung bei respiratorischer Insuffizienz muss man als sehr kritisch ansehen. Nun, zusammenfassend möchte ich sagen, dass die neuen Guidelines, die Anfang 2011 publiziert wurden, gezeigt haben, dass die HRCT-Thorax entscheidend für die Diagnose der IPF ist, dass BAL und TBLB nicht mehr empfohlen werden, dass wir unbedingt und ganz dringend interdisziplinär zusammenarbeiten müssen und dass es momentan keine Evidence-Based-Empfehlung für irgendeine medikamentöse Therapie gibt. Als letzten Satz habe ich hier hingeschrieben, seit Herbst gibt es EU-weit eine neue Therapieoption und das ist Pirfenidon, das ist wie gesagt eine antifibrotisch wirksame Substanz. Hier gibt es mittlerweile gute Daten, die ich aber hier aus Zeitgründen nicht zeigen kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.